Zwei Tage lang wartete ich zu Hause auf Mikel oder Julian und dachte, ich würde wahnsinnig. Am dritten Tag, einem Montag, ging ich wieder in den Verlag zur Arbeit. Señor Capistanis ältester Sohn Alvaro hatte die Geschäfte übernommen. Am selben Vormittag rief mich im Verlag ein Beamter des Leichenhauses an, Manuel Gutierrez Fonseca. Dieser Herr erklärte mir, zu ihnen ins Totenhaus sei die Leiche eines gewissen Julian Carax gekommen, und als er den Pass des Verstorbenen mit dem Namen des Autors des Buches verglichen habe, welches er bei seinem Eintritt ins Leichenhaus bei sich gehabt habe, habe er die moralische Pflicht verspürt, den Verlag anzurufen, um über das Vorkommnis Bericht zu erstatten. Während ich ihm zuhörte, meinte ich sterben zu müssen. Kaum hatte ich aufgehängt, wusch ich mir das Gesicht und ging sogleich nach Hause. Als ich den Schlüssel ins Schloss der Wohnung steckte, sah ich, dass es aufgebrochen worden war. Ich war wie gelähmt. Von innen drehte sich langsam der Knauf. Die Tür ging auf und ich sah mich Julian Carax dunklem Blick gegenüber. Gott möge mir verzeihen, aber in diesem Augenblick dankte ich dem Himmel, dass er mir Julian statt Mikel zurückgegeben hatte. Wir verschmolzen in einer unendlichen Umarmung, aber als ich seine Lippen suchte, wich Julian zurück und senkte die Augen. Ich schloss die Tür, nahm ihn bei der Hand und führte ihn ins Schlafzimmer. Wir legten uns aufs Bett und umarmten uns schweigend. Am Morgen weckte mich das Trommeln des Regens. Das Bett war leer. Das Zimmer lag in grauem Dunkel. Ich sah Julian an Mikels ehemaligem Schreibtisch sitzen, wo er mit den Fingern über die Tasten seiner Maschine strich. Er schaute auf und schenkte mir das laue, ferne Lächeln, das besagte, dass er nie mir gehören würde. Ich verspürte den Wunsch, ihm die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern, ihn zu verletzen. Es wäre so leicht gewesen, ihn wissen zu lassen, dass Penelope tot war, dass er von Täuschungen lebte, dass ich alles war, was er jetzt noch auf der Welt hatte. »Ich hätte nie nach Barcelona zurückkommen dürfen«, murmelte er kopfschüttelnd. Ich kniete neben ihm nieder. »Was du suchst, ist nicht hier, Julian. Lass uns fortgehen, wir beide. Weit weg von hier, solange noch Zeit ist.« Er schaute mich unverwandt an. »Du weißt etwas, was du mir nicht gesagt hast, stimmt's?« fragte er. Ich schüttelte den Kopf und biss mir auf die Lippen. Julian nickte nur. »Heute Abend werde ich wieder hingehen.« »Julian, bitte. Ich muss Gewissheit haben. Dann gehe ich mit.« »Nein. Das letzte Mal, dass ich hier geblieben bin und gewartet habe, habe ich Mikel verloren. Wenn du gehst, komme ich mit.« Es war schon dunkle Nacht, als wir auf das Aldaya-Haus in der Avenida del Tibidabo zugingen. Feiner Regen tünchte die Hauswände silbern. Im hinteren Teil des Grundstücks kletterten wir über die Mauer. Ich erkannte das im Regen aufragende Haus sogleich, dessen Erscheinung ich auf Julians Seiten in 1000 Verkörperungen und aus 1000 Blickwinkeln gelesen hatte. In das rote Haus erschien der kleine Palast als düsterer Kasten, innen größer als außen, der langsam seine Gestalt änderte, sich in unmögliche Gänge, Galerien und Dachgeschosse, in unendliche Treppen auswuchs, die nirgends hinführten und dunkle Räume aufblitzen ließ, welche auftauchten und über Nacht wieder verschwanden, und mit ihnen die Leichtsinnigen, die sich hineinwagten, um nie wiedergesehen zu werden. Wir blieben vor der mit Ketten und einem faustgroßen Vorhängeschloss gesicherten Eingangstür stehen. Die hohen Fenster im ersten Stock waren mit starken, efeu überwucherten Brettern verrammelt. Die Luft roch nach vermodertem Unkraut und feuchter Erde. Der Stein, dunkel und schleimig im Regen, glänzte wie die Haut eines Reptils. Ich wollte ihn schon fragen, wie er durch diese Eichentür einzudringen gedenke, die an eine Basilika oder ein Gefängnis erinnerte, als er ein Fläschchen aus dem Mantel zog und den Deckel abschraubte. Ein übel riechender Dampf stieg in einer langsamen, bläulichen Spirale auf. Er hielt das Schloss am einen Ende fest und goss die Säure ins Schlüsselloch. In eine gelbliche Rauchwolke gehüllt, zischte das Metall wie glühendes Eisen. Nach einigen Sekunden nahm er einen Pflasterstein aus dem Unkraut und zerschlug das Schloss mit einigen harten Schlägen. Dann stieß er die Tür mit einem Fußtritt auf. Sie öffnete sich langsam, und feuchte Luft strömte heraus. Julian zog ein Benzinfeuerzeug aus der Tasche und knipste es an, nachdem er einige Schritte in die Vorhalle hineingetan hatte. Ich folgte ihm und lehnte die Tür hinter uns an. Die Flamme über seinen Kopf haltend, ging Julian ein paar Meter weiter. Am Fuß der breiten Treppe blieben wir stehen. Julians Blick verlor sich hinauf. Dann folgte ich ihm die Treppe hinauf, über die Stufen, auf denen er Penelope zum ersten Mal gesehen hatte. Wir stiegen in den dritten Stock hinauf, wo ein schmaler Gang zum Südflügel des Hauses führte. Hier war die Decke sehr viel niedriger und die Türen kleiner. Es war die Etage der ehemaligen Dienstbotenzimmer. Das letzte, das wusste ich, ohne dass Julian etwas zu sagen brauchte, war das von Jacinta Coronado gewesen. Er ging zaghaft, ängstlich auf es zu. Das war der letzte Ort gewesen, wo er Penelope gesehen hatte, wo er mit einem kaum 17 Jahre alten Mädchen geschlafen hatte, das Monate später in derselben Zelle verbluten sollte. Ich wollte ihn zurückhalten, doch er stand schon auf der Schwelle und schaute gedankenverloren hinein. Ich trat zu ihm. Das Zimmer war nur ein gänzlich schmuckloses Gemach. Unter dem Staubteppich auf den Bohlen erkannte man noch die Spuren eines Betts. Verwirrt betrachtete Julian diese Leere, fast eine Minute lang. Ich nahm ihn am Arm und führte ihn zur Treppe zurück. »Da gibt es nichts, Julian«, flüsterte ich. »Die Familie hat alles verkauft, bevor sie nach Argentinien aufgebrochen ist.« »Ich bin umsonst gekommen«, murmelte Julian. »Du hast zurückkommen und es noch einmal sehen müssen«, sagte ich. »Jetzt siehst du, dass hier nichts ist. Es ist nur ein alter, leerstehender Kasten. Gehen wir nach Hause.« Er schaute mich an, bleich, und nickte. Ich nahm ihn an der Hand und wir gingen durch den Gang auf die Eingangstür zu. Da spürte ich, wie mir Julians Hand entglitt. Ich blieb stehen, wandte mich um und sah ihn reglos in die Dunkelheit starren. »Was ist denn, Julian?« Er gab keine Antwort, sondern betrachtete gebannt die Öffnung zu einem schmalen Gang, der zu den Küchen führte. Ich ging zu ihm und spähte in das vom Feuerzeug schwach erhellte Dunkel. Die Tür am Ende des Ganges war zugemauert, eine Mauer aus roten, unbeholfen gemörtelten Backsteinen. Langsam ging Julian näher und legte die Hände darauf. »Julian, bitte, lass uns endlich gehen.« Der Schlag seiner Faust an die Backsteinwand erzeugte auf der anderen Seite ein hohles Echo. Ich hatte den Eindruck, seine Hände zitterten, als er das Feuerzeug auf den Boden stellte und mich einige Schritte zurücktreten hieß. »Julian!« Der erste Fußtritt löste einen rötlichen Staubregen. Julian trat erneut zu. Ich dachte, ich hätte seine Knochen krachen hören. Er ließ sich nicht beirren und hämmerte, nun auch mit den Fäusten, immer wieder auf die Mauer ein, rasend wie ein Gefangener, der sich einen Weg in die Freiheit bahnt. Seine Knöchel bluteten, als der erste Backstein brach und auf die andere Seite fiel. Mit bloßen Fingern vergrößerte er den Durchlass. Er keuchte erschöpft und von einer Wut besessen, die ich ihm nie zugetraut hätte. Einer nach dem anderen gaben die Backsteine nach und die Mauer fiel. Schweißbedeckt, mit wunden Händen hielt Julian inne. Er nahm das Feuerzeug vom Boden auf und stellte es auf einen der Backsteine. Auf der anderen Seite erhob sich eine Holztür mit Engelsmotiven. Er strich über die Reliefs, als entzifferte er Hieroglyphen. Unter dem Druck seiner Hände gab die Tür nach. Auf der anderen Seite war eine Treppe zu erahnen. Schwarze Steinstufen führten in die Dunkelheit hinab. Julian tauchte ins Dunkel. Am Ende der Treppe konnte ich seine reglose Silhouette sehen. Ich trat über die Ziegelsteinschwelle und stieg ebenfalls hinunter. Der Raum war rechteckig und mit marmornen Wänden ausgekleidet. Im Innern herrschte eine schneidende Kälte. Die beiden Grabsteine waren von dicken Spinnweben überwuchert, die in der Flamme des Feuerzeugs wie faulige Seide zerfielen. Aus den vom Graveur gemeißelten Kerben rannen schwarze Feuchtigkeitstränen über den weißen Marmor. Da lagen sie. Dicht nebeneinander. Penelope Aldaya. 1902 bis 1919. David Aldaya. 1919.